So, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr 2020. Ich glaube, es ist immer wieder was Besonderes, auch wenn eine neue Dekade anfängt. Und irgendwie merke ich es schon, auch jetzt hier bei uns oder insgesamt, dass Gott, glaube ich, so einen neuen Raum des Geistes auch öffnet, wirklich ihn sehen zu können, ihn zu erleben zu können, die Präsenz der Engel vielleicht auch zu spüren. Aber dass Gott wirklich sagt, der Himmel ist offen. So, und dass wir so tief in unserem Herzen wissen dürfen, dass wir die Braut Jesu sind. Ich habe heute Morgen die Geschichte, das hat jetzt gar nichts mit der Predigt zu tun, die Geschichte in meiner Bibellese gelesen, wo der Diener von Abraham für den Isaak eine Braut sucht und alle Vollmacht hat. Und so, das ist ja ein ganz tiefes Bild auch, wie der Heilige Geist oder wie Gott die Braut vorbereitet und für Jesus sozusagen vorbereitet. So, und ich spüre das und freue mich darüber, dass Gott uns vorbereitet, zurüstet, dass die Braut, glaube ich, in diesem Jahr wieder einen Schritt schöner und herrlicher wird für unseren wunderbaren Herrn Jesus. So, in den letzten Monaten, so im letzten Jahr, bin ich immer wieder auf so ein paar Bibelstellen gestoßen und daraufhin hat sich dann auch diese Predigt entwickelt. Nämlich, dass Gott Menschen sucht mit einem ungeteilten Herzen. Es gibt ganz verschiedene Bibelstellen, wenn man so die ganze Latte an Bibelstellen in der Konkordanz sich anschaut, wo es übers Herz geht. Das sind 2,5 Seiten oder 1,5 Seiten, ganz, ganz viele Sachen, die ums Herz gehen. Und das heißt an einer Stelle, dass Gott durch das Land geht. Ich kann mir so richtig vorstellen, das heißt wirklich, er sucht auf der Erde Menschen, die mit ungeteiltem Herzen ihm nachfolgen. Ich habe das dann so wie so im Comic ein bisschen so vor Augen, wie man sieht, keine Ahnung, Asterix und Obelix ziehen dahin und dahin, da ein Pfeil nach da, ein Pfeil nach da. Und Gott wandert so durchs Land und sucht Menschen, die mit ungeteiltem Herzen nachfolgen und die das tun wollen, was auf seinem Herzen ist. Die nicht das ihre suchen, sondern dessen ganzes Herz Gott geteilt, ungeteilt oder ganz Gott auf Gott gerichtet ist. Das heißt zum Beispiel auch in 1. Könige bei einem König Abija von Juda, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Oder von Salomo heißt es, und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Oder dann an einer anderen Stelle, alle Tage des Lebens im Wort Gottes Gesetz lesen, damit man Gott fürchten lernt und all die Worte des Gesetzes und Ordnung zu bewahren, damit sein Herz sich nicht über den Bruder erhebe und von dem Gebot Gottes weder zur Rechten noch zur Linken abzuweichen. Es ist schon interessant, dass sozusagen ganz viele Bibelstellen auch sind mit ganzem Herzen und gleichzeitig auch das Gebot Gottes zu erfüllen. So ähnlich wie Jesus das auch sagt, dass er sagt, wer mich liebt, wird auch meine Gebote befolgen. Und wenn wir es sozusagen mathematisch umdrehen, eine Umkehraufgabe daraus machen, wie 1 plus 2 gleich 3, 3 minus 2 ist 1, kann man sagen, wenn wir Gottes Gebote nicht li halten, lieben wir ihn dann nicht? Fragezeichen. Und auch die 10 Gebote fangen einmal an mit dem Schma Israel, höre Israel, wirklich dieses Bewusstsein immer wieder zu hören, auf das zu hören, was Gott sagt. Aber dann heißt es auch, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das, Gott zu lieben mit ganzem Herzen? Oder sind vielleicht Dinge in unserem Herzen, die doch nicht ganz Gott gehören? Es ist manchmal leichter, mit unseren Lippen Dinge zu sagen, und unserem Herzen sehen vielleicht die Dinge ganz anders aus. Ich kenne vielleicht so eine Aussage, die man auch im Zwischenmenschlichen sagt, so, oh, du bist nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Man kann Dinge tun, recht passiv und sie trotzdem vielleicht einigermaßen hinbekommen. Aber wenn man nicht auf die Arbeit geht mit dem Herzen, dann merkt man, dann ist ein Unterschied da. Wenn man mit seinem Partner nicht mit offenem oder ganzem Herzen umgeht, dann wird er das auch merken. Wenn wir zwischenmenschlich miteinander reden und man merkt, der andere ist mit seinen Gedanken ganz woanders, das spürt man oft auch. So, aber Gott möchte, dass wir mit unserem ganzen Herzen da sind. ich merke auch manchmal, wenn ich selbst beim Anbeten, wie viele Gedanken da manchmal um andere Dinge so kreisen und merke so, 80% sind vielleicht bei Gott, 20% denken schon an morgen und nochmal irgendwelche Prozentzahlen denken vielleicht an gestern noch. Aber mit ganzem Herzen da sein, mit ganzem Herzen im Jetzt sein, aber mit ganzem Herzen auch bei Gott und mit Gott sein. Gibt so viele Wunder, am liebsten hätte ich alle Bibelstellen jetzt vorgelesen, aber dann hätten wir, sag ich mal, die Gottesdienste ein bisschen verlängern müssen. Aber auch eine Bibelstelle, die ich immer wieder sehr berührend finde, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und ich glaube, die Losung von nicht letztem, vorletztem Jahr war dieses, Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist das, was man vielleicht schnell jetzt denkt, dass man selber unter Druck kommt und denkt, ich muss irgendwas selber hervorbringen. Aber durch das, was Jesus tut, will er mir ein neues Herz schenken. Ein Herz, was fähig ist, ganz Gott zu gehören. Ein Herz, was fähig ist, ihn ganz zu lieben. Oder ein Herz, mein Herz ist wie Wachs geworden in deinen Händen. Jeder kennt den Ausdruck auch, ein hartes Herz haben, ein Herz, wo wir Schutz um uns gebaut haben, ein Herz, was vielleicht erbittert ist, also durch Erbitterung, durch Bitterkeit kommt ein hartes Herz, durch Unvergebenheit kommt ein hartes Herz. Aber ein Herz, was weich ist wie Wachs, ist formbar oder wie Ton, ist formbar. Ein Herz ist formbar und Gott möchte unser Herz prägen, Gott möchte unser Herz formen. Glücklich der, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Da kommt wieder diese Verbindung mit Gehorsamkeit oder mit Gottes Willen tut. Verhärtet euer Herz nicht wie zu Meribah, eben diese Bitterkeit. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Oder natürlich der Klassiker, die rein Herzen sind, werden Gott schauen. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht von uns allen, ein reines Herz zu haben und Gott zu schauen. Und Gott möchte unser Herz reinigen. Ich bin selber in Situationen momentan in meinem Leben, die nicht immer so einfach sind oder neu wieder herausfordern, so mit Leitung von Gebetshaus, beruflich in unserer Schule ist völliges Chaos gerade. Und dann habe ich Gott gesagt, Gott, sozusagen, ich kann mich ärgern über alles Mögliche, aber ich versuche immer wieder auch Gott zu sagen, Gott, was willst du in meinem Herzen auch verändern durch diese Situation, durch diese Bedrängnis, durch diese schwierige Situation und durch Leute, die immer so regelmäßig so Ermutigungs-E-Mails schicken, hieß es so, Gott läutert unser Herz sozusagen in diesen Zeiten der Bedrängnis, wo Dinge wegbrennen und rein werden in mir selbst. Und Gott nutzt es immer wieder. Und dann ist die Frage, entscheide ich mich dafür, mein Herz hart werden zu lassen oder entscheide ich mich weiter, sagen, Gott, forme du mein Herz. Und es ist dann schön zu sehen, wie Gott Dinge verändert. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit Gebetshaus, gab es ein prophetisches Wort in so einem Treffen, wo wir ganz viele Leute gesammelt haben, wo es hieß, und ihr werdet durch Zeiten durchgehen, sozusagen wie durch ein Feuer, weil wir alle lebendige Steine sind und manche werden sich läutern lassen und manche nicht. Und ich glaube, das ist immer wieder auch ein Bild für unser Leben mit Gott. Was ist nun unser Herz? Gut, unser Herz ist einmal unser Muskel, der Blut in die Blutbahn pumpt, aber noch viel mehr als nur das sozusagen organische Herz ist für mich das Herz und so sehen die Juden das, glaube ich, auch, ist der Herz der Punkt, wo der Himmel sozusagen mich berührt, ist dieser Platz, wo Gott landen kann. Habe ich oft schon gesagt, deswegen wohnt Jesus in meinem Herzen mit dem Vater. Aber unser Herz ist auch Sitz der Gefühle, unserer Seele, unseres Seins. Sozusagen, das ist unser Herz sozusagen. Deswegen sagt Gott ja auch, darüber habe ich ja schon mal auch gepredigt, so mehr als alles, achte auf dein Herz. Und in unserem Herzen, glaube ich, da ist auch diese Sehnsucht nach Nähe, nach Freundschaft. Aber immer wieder merken wir, da wir vielleicht unser Herz, wo wir sagen, okay, das ist mir jetzt zu eng, wo unser Herz auch wegstößt vielleicht von Menschen. Oder wie viel zeige ich jemanden anderen wirklich von meinem Herzen? Ich glaube, jeder kennt das auch in den Beziehungen, wenn die wachsen, umso mehr Vertrautheit da ist, umso mehr kann ich mein Herz öffnen und wirklich auch vielleicht die Dinge sagen, die ich sonst nicht jedem sage, von den, sag ich mal, negativen Seiten meiner Persönlichkeit oder Dinge, die mir vielleicht selber Schwierigkeiten machen. Und wenn ich mein Herz öffne, dann ist es so ein Bild wie eine Blume, die sich öffnet sozusagen und einfach ihren Duft eben ausstrahlt. Aber ganz oft, glaube ich, ist es auch in unserem in unserer Biografie, in unserem Leben, dass wir Mauern um unser Herz gebaut haben. Eigene Schutzmechanismen, weil wir vielleicht unser Herz verletzt worden ist in unserer Kindheit, vielleicht auch in Gemeinde, in Beziehungen. Und das ist auch immer die Frage, wie entscheide ich mich dann? Entscheide ich mich neu wieder für Beziehung, neu für Gemeinde, neu für diese oder jene Situation, selbst mit der Gefahr, dass mein Herz wieder verletzt wird? Oder sage ich einfach, ich baue jetzt da eine Mauer rum und nie mehr lasse ich jemanden an diesen Punkt? Oft passiert das ja öfters und öfters, bis dann so eine Mauer hochgezogen ist. Und ich finde immer wieder interessant, dass Jesus redet immer wieder von drei Bereichen. Sozusagen, er sagt, das Gesetz ist erfüllt in unserer, sage ich mal, ich liebe Gott, den Vater, sich selbst zu lieben und den Menschen zu lieben. Und genau auf die drei Bereiche möchte ich auch eingehen. Sozusagen, wo bauen wir vielleicht Mauern um unser Herz, bezogen auf Gott, aber auch bezogen auf uns selbst oder auch auf unsere Mitmenschen. Aber erstmal nochmal ganz kurz, was passiert in meinem Herzen? Es gibt vier psychische Grundbedürfnisse, die eigentlich erfüllt werden müssen oder die wir gerne erleben wollen, dass die sich erfüllen. Und immer wenn sozusagen eins dieser Grundbedürfnisse nicht erfüllt wird, entsteht Unwohlsein, oder wenn es erfüllt wird, Wohlsein. Und oft ist eben, wenn da eine Verletzung entsteht, dann gibt es Leute, sag ich mal, die ein bisschen Kämpfer sind, die gehen dann nach außen und meckern und gehen in Angriff. Und dann gibt es die, die etwas passiver sind, die ziehen sich dann zurück, passen sich an, machen sich ganz klein oder unsichtbar und ziehen sich aber trotzdem auch in sich zurück. Aber beides ist sozusagen, wie gehen wir damit um, wenn Verletzungen entstehen. Diese vier Grundbedürfnisse sind einmal das Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft. Sozusagen dieses Wort Urvertrauen kommt eben aus dieser Bindungstheorie. Sozusagen dieses Urgefühl von, ich bin geliebt um meiner selbst willen. Ich habe Wert, ich darf sein. Und ich glaube, das ist das, wo, glaube ich, jeder ein bisschen mehr oder weniger auch einen Knacks immer wieder weg hat, wirklich zu wissen, ich bin um meiner selbst willen wertvoll. Und ich habe diese Sehnsucht, deswegen hat Gott auch Gemeinde geschaffen, Beziehung geschaffen, Familie geschaffen, damit dieses Gefühl des Versorgtseins, des Zugehörigkeitsfühlens, dass das erfüllt wird. Dann ein ganz großes Bedürfnis auch nach Autonomie, eben eigenständig zu handeln, sich entfalten zu können. Das Bedürfnis nach Macht, da haben wir oft ein negatives Bild von Macht, aber Macht ist erstmal rein psychologisch was nicht Negatives, sondern, sag ich mal, wenn wir Macht, sag ich mal, negative Macht ausführen wollen, dann wird es missbräuchlich, aber man fühlt auch Ohnmacht, also eben keine Macht zu haben. Aber Macht bedeutet erstmal das Grundbedürfnis, Dinge beeinflussen zu wollen und ein Stück weit wirksam zu sein. Das ist auch ein Grundbedürfnis von Kindern, wenn sie zwischen 1 und 3 sozusagen aktiv werden und die Welt entdecken und neugierig sind. Und das ist sozusagen diese, sie werden tätig in der Welt und erleben sich als, ich kann etwas bewirken. Und das ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Aber umgekehrt natürlich auch wenn da Dinge sind, wo man sich hilflos vielleicht fühlt, aber Gott sieht uns als Partner, und das finde ich ein schönes Bild. Gott sieht uns nicht als Marionetten, sondern Gott sieht uns als Partner und möchte, dass wir die Welt sozusagen unter Gottes Herrschaft mit unserer Hilfe bringen. Also Gott möchte, dass wir Einfluss nehmen. Dann das Grundbedürfnis nach Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung, dass wir einfach das Schöne lieben, dass wir das lieben, wo wir merken, wow, daran habe ich Freude. Ich habe Freude, Gott anzubeten. Ich habe Freude, spazieren zu gehen. Und dann natürlich das Umgekehrte, was wir dann immer sehr hart lernen müssen, zu sagen, wir müssen Dinge, die nicht unbedingt Lust bereiten, wie arbeiten oder dies oder jenes oder abwaschen oder überwinden und eben lernen, Bedürfnisse aufzuschieben, wo man sagt, ach, eigentlich will ich jetzt nur noch auf der Couch sein, aber jetzt habe ich eigentlich lieber Lust, ein schönes Buch zu lesen, zu lernen, Unlust zu vermeiden. Und da finde ich auch interessant, dass Gott das auch in uns hineingelegt hat, dieses habe meine Lust am Herrn, also dieses, dass die Beziehung mit Gott auch Freude machen soll, also wirklich tief Freude macht. Und dann auch dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, also dass wir selber als Personen einen Wert haben, als Persönlichkeit. Das Wort mag ich jetzt lieber als Selbstvertrauen, weil Selbstvertrauen mir manchmal zu sehr auf mich selbst gerichtet ist. Wir wollen zwar auch Gott vertrauen, aber natürlich schafft Gott in uns auch das Vertrauen, zu merken, wow, ich bin jemand, der etwas eben wieder auch bewirken kann. Und Gott gibt uns Wert, weil wir seine Kinder sind. Und jedes Mal, also ganz viele Probleme, die wir haben, lassen sich auf diese vier Grundbedürfnisse zurückführen. Wenn eines dieser Bedürfnisse verletzt wird, reagieren wir entweder mit Angriff oder mit Rückzug. So, und dann bauen wir im Lauf unseres Lebens eben eine Mauer auf. Und oft ist es so, es passiert ein Reiz, sag ich mal, eine Situation, und dementsprechend, wie meine Gedankenmuster sind, interpretiere ich diese Situation so oder so, und dann reagiere ich aus diesem Gefühl heraus, reagiere ich dann so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man manchmal irgendwie reagiert und denkt so, das war doch jetzt eine Lappalie, wieso habe ich da so empfindlich reagiert? Wieso bin ich da so in die Luft gegangen? Weil oft triggert das Punkte ganz tief in mir, biografisch vielleicht gesehen, von so Aussagen von, du bist nichts wert, du kannst nichts. Ich bin nur geliebt, wenn ich etwas leiste und tue. So, und das triggert Punkte in uns, die wir kaum in dem Moment steuern können, erst wenn uns die Stück für Stück sozusagen bewusst werden. Und da ist genau das, was wir lernen und diese Gedankenmuster, die sowas auslösen, mit der Zeit immer mehr aufzulösen und sagen, okay, Gott sagt eben nicht, ich bin nicht wert oder ich bin unsichtbar oder ich werde nur geliebt, wenn ich mich so verhalte, wie jemand das erwartet von mir. Oder bei mir ist ganz stark dieses Harmoniegefühl, sozusagen, es muss harmonisch sein und deswegen stehe ich manchmal nicht zu meiner Meinung ganz klar, sondern höre immer, was will der andere eigentlich, und höre mehr auf die Bedürfnisse des anderen als auf meine und zu sagen, das ist das, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich höre das, was dir wichtig ist, aber mir ist das wichtig. So, und das sind ganz oft diese Muster, und Gott möchte uns beibringen, eben diese Programmierung zu heilen oder zu verändern. Und das können dann oft Mauern sein, aber vielleicht Mauern auch in der Gemeinde, die wir erlebt haben, von Pastoren sind immer so und so, oder die sind so und so, oder Männer sind so und so, oder Frauen sind so und so. Und jedes Mal, wenn so Muster kommen, reagieren wir in einer bestimmten Weise. Aber das sind Mauern, die wir unser Herz gebaut haben, auch in Beziehung zu uns selbst, in Beziehung zu dem anderen. Aber auch Mauern, die wir manchmal auch zu Gott haben. Wir können oft sagen, wenn sozusagen ein Gefühl, ein negatives Gefühl wie Trauer, Wut, Schmerz, Angst entsteht, dann ist oft eins dieser Gefühle sozusagen verletzt. Und Trauer zum Beispiel können wir ganz schwer zulassen. Wir werden schnell wütend, aber Wut ist eigentlich erst die zweite Stufe. Sondern erst kommt eigentlich Trauer, das spüren wir oft aber gar nicht, und dann kommt die Wut. So, aber dann sagen, okay, Gott, wir müssen das nicht verleugnen, sondern Gott, was fühle ich da gerade? Warum enttäuscht mich gerade das? Oder warum verletzt mich das gerade? Und immer wieder, ich habe aufgrund verschiedener Dinge jetzt in den Weihnachtsferien Konflikte, einmal ein Telefonat mit meiner Mutter, wo es irgendwie so eskaliert ist, und ich dachte, was war denn das jetzt? Und dann in unserem Team war es auch nicht so ganz einfach, und dann habe ich gesagt, Gott, ich muss mich wieder mit so ein paar Sachen in mir nochmal beschäftigen. Ich möchte, dass das heil wird. Ich möchte, dass das in mir heil wird. Sondern hat Gott, deswegen fand ich toll, dass die Monika diesen tollen Song dann nochmal vorgelesen hat, weil da kommt dieses Wort Erlöser vor. Und Erlöser ist der, der frei kauft. Also das kommt von Ruth und Boas sozusagen, der sie löst aus ihrer Gefangenschaft. Und es ist sozusagen, ich habe das wie in einem Bild in mir gesehen. Ich habe gesehen, da ist dieser Schmerz der Verlassenheit in mir manchmal. Gott hat schon viel geheilt, aber das ist der Schmerz der Verlassenheit in meinem Herzen. Ich habe das Bild nicht richtig gesehen, dass Jesus gesagt, sozusagen Geld hingelegt hat oder sein Blut und gesagt hat, das ist bezahlt. Der Schmerz ist bezahlt. Er hat kein Recht mehr, etwas in dir einzufordern. Ich habe richtig gesehen, wie der seinen Rucksack genommen hat, aus meinem Herzen rausmarschiert ist und weg war. Und so habe ich das mit verschiedenen Dingen gemacht und gemerkt, Jesus ist dahin gegangen, zu dem Gefühl, vielleicht nicht wert zu sein, hat die Schuld bezahlt, die Einforderung, die der immer wieder gestellt hat, du bist ja nichts wert, bezahlt, er musste gehen. Ich habe richtig gesehen, wie mein Haus frei gewesen ist und wie Jesus das bezahlt hat, wo ich immer wieder denke, entweder müssen andere, das ist sozusagen diese Opfermentalität, wir fordern ein, du musst mich jetzt aber lieben, wo Gott sagt, nein, ich habe es bezahlt, du bist geliebt. Es muss auch kein anderer dich lieben, sondern ich habe bezahlt und du bist geliebt. Und Gott möchte es vertiefen. Und Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist das, was wir auch lernen mit Gott. Zu sagen, Gott möchte, dass wir noch tiefer in diese Vertrautheit mit ihm hineinkommen. Und auch da ist es manchmal die Gefahr, dass wir sagen, oh, mehr von Gott. Aber Gott respektiert unsere Grenzen und auch diese Mauern, die vielleicht unbewusst aufgebaut haben. Aber Gott möchte diese Mauern, die vielleicht unbewusst da sind, möchte er wegnehmen. Es gibt im Hohelied dieses Bild, wo eben der Bräutigam zu der Braut, der Schulamitfrau kommt. Die ist in ihrem Haus und er steht sozusagen an der Mauer, heißt es. Er steht an der Mauer, schaut durch das Fenster und sie ist drin und er ist außen. Aber sie macht ihm nicht auf. So, und Jesus steht da und sagt, ich will Intimität mit dir, noch tiefer, als du bisher erlebt hast. Ich will Intimität. Ich will noch näher an dein Herz, wenn du mich lässt. Wir sind trotzdem erlöst, aber vielleicht sagen wir so weit. Aber Gott sagt, ich möchte näher kommen, bist du bereit? Aber dazu müssen Mauern fallen. Und ich habe ein Buch gelesen, das hat mich auch nochmal berührt, geben wir Gott Herberge, so wie zu Weihnachten. Oder sagen wir, hier ist eigentlich kein Platz, hier mehr von dir will ich gar nicht, als ich bisher habe. Und geben wir Gott in unserem Herzen noch mehr Herberge. Und Gott sehnt sich nach dieser tiefen Vertrautheit und diese Liebe in unserem Herzen. Und er möchte, dass diese Punkte noch heiler werden, dass er die Quelle all unseres Seins ist und dass Gott diese Grundbedürfnisse stillt. Und Gott setzt manchmal Menschen dafür auch ein, um Dinge zu machen, aber eben nicht, dass sie dann zu Götzen werden oder zu Erfüllgehilfen. Weil das ist dann manchmal die Gefahr, dass wir dann Menschen auf so eine Position setzen und sagen, ich erwarte das jetzt von meinem Partner, dass ich vollständig geliebt, ich erwarte das von meiner Gemeinde, ich erwarte das von meinem Pastor, das, was Gott eigentlich geben möchte. Und in dem Moment kommt immer wieder diese Opfer-Täter-Mentalität hervor, die nicht gesund ist. Und ein geteiltes Herz hat noch nicht diese tiefe, vertraute Beziehung zu Gott aufgebaut, nach der wir uns eigentlich sehen und verzweifelt auch sind. Unser Geist möchte das, aber unser Fleisch möchte eigentlich die Dinge doch immer wieder, trotz Erleben von vielen Dingen, die gar nicht funktionieren, möchte unser Fleisch doch selber Herr bleiben und sagen, ich schaffe das alleine. Aber Gottes Sehnsucht sind wir. Und er hat ein leidenschaftliches Verlangen in uns hineingelegt, ihn zu kennen. Und kennen bedeutet nicht, etwas über ihn zu wissen, sondern kennen ist etwas, ihn wirklich zu kennen. Einer der modernen Kontemplationsmenschen, ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen, hat gesagt, das, was uns in diesen Zeiten nur noch retten kann, ist, dass wir Gott erfahrbar erlebt haben. So dieses tiefe Bewusstsein, eben ihn zu kennen, was über Wissen hinausgeht, aber auch tiefer ist, als abhängig zu sein von irgendwelchen Gefühlen, die wir mit Gott haben. Ein tiefes, ihn zu kennen. Und wenn wir dieses brennende Verlangen noch nicht erlebt haben oder anderen Dingen erlaubt haben, dazwischen uns und Gott zu geraten, möchte er es wegmachen. Aber er akzeptiert auch, wenn wir sagen nein, weil Gott uns nicht missbraucht. Und Gott sehnt sich danach und wir, glaube ich, viele auch von uns, diese echte, tiefe Vertrautheit zu Gott zu haben. Und das wird unser Leben, glaube ich, noch tiefer und radikaler verändern. Und diesen Bibelvers, den ich vorhin auch schon gesagt habe, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also dieses ungeteilte Herz hat etwas damit zu tun, dass ich das tue, was Jesus wichtig ist. Und das kennt man auch in Partnerschaften oder in Beziehungen. So wissen, meine Idee wäre vielleicht jetzt nach links zu gehen und Claudi will vielleicht nach rechts gehen oder jetzt umgekehrt sozusagen, von dem ich es mit der Hand gezeigt habe. Und dann zu sagen, beharre ich jetzt auf dem, was mir wichtig ist oder spüre ich auch, was der Claudi wichtig ist und gehe von dem, was mir eigentlich wichtig ist, ein Stück weg und sage, okay, entweder findet man eine Win-Win-Situation, wie es so schön heißt, oder man einigt sich auf den Mittelweg und geht einen ganz anderen Weg. Oder ich sage, nein, weil der Claudi das jetzt wichtig ist, machen wir das. Und ich glaube, das bedeutet, dass Gebote halten. Wir haben da manchmal so ein Empfinden so ein anderes, zu sagen, Jesus, was ist dir wichtig? Dir ist jetzt wichtig, auf den Menschen zuzugehen? Dir ist jetzt wichtig, da wo keine Versöhnung ist, um Versöhnung zu bitten? Was, dir ist jetzt wichtig, nochmal Zeit mir zu nehmen für dich? Was ist dir wichtig? Wenn meine Motivation, und das ist manchmal auch eine Gefahr, nur ist, sagen, die Beziehung zu Gott, ich bete für etwas, damit irgendetwas geschieht, was ist dann, wenn das sozusagen Gott erfüllt hat? Leidet dann meine Beziehung drunter? Habe ich schon bei manchen erlebt, bei mir selbst auch. Man betet für etwas und dafür setzt man ganz viel Zeit mit Gott ein und plötzlich ist es da und dann hat man gar keinen Grund mehr, Gott zu suchen. Vielleicht hält Gott das wegen uns manchmal so ein bisschen noch hin mit manchen Sachen, wo wir auch Bevollmächtigung erleben, weil er sich so nach Intimität und Nähe zu uns sehnt. Aber auch Lauheit in einer Beziehung ist nicht erstrebenswert. Ich meine, kaltes Essen ist jetzt nicht prickelnd. Man stellt es höchstens nochmal in die Mikrowelle. Dann wird es wieder etwas heißer. Aber es ist auch eine Entscheidung, sich auf Intimität einzulassen, weil es heißt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Die Entscheidung, sagen Gott, mehr mit dir. Jakob zum Beispiel, der suchte das Angesicht Gottes. Er war ja ein Betrüger, aber er war nicht bereit aufzugeben, als er mit Gott an Bethel mit ihm kämpfte. Und das Kämpfen mit Gott, das Dranbleiben an Gott, brachte etwas Himmlisches in ihm hervor und veränderte ihn komplett in seiner Persönlichkeit so, dass er auch einen anderen Namen bekommen hat. Der Name Israel bedeutet Prinz Gottes oder er ringt mit Gott oder möge Gott ausharren. Die wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt in einem Buch gelesen, wo dieser Auslegung des Namens, die hatte ich noch gar nicht gehört. Und sein Leben war nicht mehr dasselbe nach dieser Begegnung mit den Engeln. Er war verwandelt. Wenn wir wirklich das Höchste und Beste wollen, das Gott für unser Leben hat, sollte kein Opfer zu schwer sein. Und Gott möchte, dass wir sein Angesicht von ganzem Herzen suchen und ihm unser ganzes Sein geben. Und wenn wir schließlich auch alles versucht haben oder unsere natürlichen Ressourcen erschöpft sind, dann gehen wir vielleicht auf und sagen und rufen nur noch nach Jesus, so wie die Jünger, als sie Jesus in der vierten Nachtwache irgendwo auf dem Berg war. Sie sind mal wieder in einem Sturm und Jesus will eigentlich vorbeigehen an dem Boot. Er sieht zwar, aber er geht vorbei und erst als sie rufen, Jesus, hilf! Und in anderen Übersetzungen heißt es ja, sie dachten, es wäre ein Geist. Dann bleibt Jesus stehen und wendet sich zu. Manchmal möchte Gott auch diesen Schrei haben. Und ein geteiltes Herz kann uns von der Gegenwart Gottes fernhalten, aber Gott möchte, dass eben diese Mauern in unserem Herzen aufgelöst werden und eben eine Herberge für Gottes Intimität da ist. Und eben dieses Verlangen danach, Gottes Gegenwart zu suchen, ist in unser Herz hineingelegt. Und dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und oft in diesen Zeichen auch der Einsamkeit oder des Alleineseins erleben wir dann geistliche Konfrontation oder merken, wow, was ist eigentlich in meinem Herzen drin? Und das ist manchmal so die Gefahr, dass man auch mit religiösen Aktivitäten beschäftigt ist oder mit diesem oder mit Fernsehen, die verschiedenen Dinge, die uns ablenken, nicht wirklich bei uns selbst oder bei Gott zu sein. So, und deswegen, wir hatten so ein deutschlandweites Prophetentreffen im November. Und dann hieß es am Ende so, okay, man soll sich entscheiden, ist man mehr so Prophet für die Gesellschaft oder Prophet da? Oder will man sozusagen Einsamkeit suchen? Und in mir ist im Moment so dieses Bedürfnis, dieses Gott wirklich alleine zu suchen. Und neben allen Dingen, die wir auch an Herausforderungen haben, diese Sehnsucht, mit Gott alleine zu sein, die Sehnsucht, Gott in dieser Einsamkeit zu suchen. Und interessanterweise war es in der Claudi auch so. Wir waren, glaube ich, die zwei einzigen. Gut, eine Gebetshausleiterin aus Darmstadt kam auch noch dazu. Die drei Gebetshausleute. So, und ich merke das, es ist herausfordernd. Manchmal merke ich, oh wow, es tut gut, aber manchmal habe ich auch schon manchmal erzählt, so denke ich so, oh, jetzt reicht es eigentlich, tschüss. Und mache lieber dann wieder was anderes, merke eigentlich, dass Gott gar nicht fertig wäre. Und dass für Gott, glaube ich, die Vertrautheit bedeutet, dass ich mit Gott wirklich ehrlich bin. Auch vielleicht über die Unfähigkeit, Nähe zuzulassen. über die Verletzungen, über Kontrolle, die da ist, über Ehrgeiz, über Stolz, über Verbitterung, über Verwundungen. Und dass wir mit Gott unverblümt, ein ungeteiltes Herz sagt, Gott, ich sag, rede auch von meinem Schmerz. Und Martin Schleske sagt das, wie heißt das mit Vornamen? Johannes Hartl, Martin, keine Ahnung. Ja, genau. Martin Schleske sagt, es bedeutet auch, haben wir dieses Vertrauen, dass wir uns Gott zumuten können mit unseren negativen und dunklen Seiten. Und ehrlich sagen, so bin ich. So bin ich und Gott, aber du kannst mich verändern. Du kannst mich reinigen und du kannst mich heilen. Und bei Vertrautheit mit Gott geht es darum, dass wir zulassen, dass auch unser Müll rauskommt, damit die Liebe Gottes reinkommen kann. Und Religion ist immer, dass sie von außen nach innen wirken will. Aber die Vertrautheit mit Gott ist, sie wirkt von innen nach außen. Und dann werden sie vielleicht Dinge, wo wir manchmal denken, oh, wie bin ich da, so oder so, wird sich dann verändern. Weil durch diese Vertrautheit und die Liebesbeziehung mit Jesus sind plötzlich vielleicht Dinge, die mir sonst wichtig werden, werden mir unwichtig. Und es geschieht, indem wir uns von Gottes Gegenwart völlig durchdringen lassen. Und es ist ein Ende von uns selbst und bringt uns dazu, dass wir an nichts und niemanden mehr uns wenden als an Jesus selbst. Ist nochmal ein Lied? Ja. Oh, ja. Jesus, und ich bete einfach dafür, Jesus. Vater, du hast diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht nach Nähe zu uns. Und wir auch, Jesus, aber manchmal auch nicht. Und ich bitte dich, dass du noch tiefer in unser Herz hineinwirkst, uns berührst und die Mauern um unser Herz her, die noch da sind, dass du die wegnimmst und dass du uns heilst, Herr. Du bist der, der den Preis bezahlt hast. Du bist der, der all diesen Dingen, die uns manchmal abhalten, in Beziehung mit uns selbst, mit anderen oder mit dir zu kommen, dass du die wegnimmst. Wir wollen erleben, wie dieses Jahr ein Jahr der noch tieferen Wiederherstellung ist und wie du uns als Braut so schön schmückst und glänzend ausstattest, Jesus.